ARD.
SWR Kultur. Forum.
Richtig streiten. Wie geht das? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Er bahnt sich an, entzündet sich und wenn man nicht aufpasst, ist er entbrannt. Der Streit ist oft eine hochemotionale Sache. Ob über den zu lauten Rasenmäher des Nachbarn oder die Frage, wer die Kinder ins Bett bringt. Streiten kann man über alles, man braucht nur einen Gegner. Was aber, wenn der Streit gar nicht mehr aufhört? Wenn er ganze Gesellschaften erfasst? Ob in der Ampelregierung, in Talkshows oder bei dem, was mal Twitter hieß, überall wird pausenlos gestritten, folgt ein erhitzter Schlag. Abtausch auf den nächsten. Corona, Ukraine, Migration, die Themen sind austauschbar, die Logik die gleiche. Ein Lager steht dem anderen unversöhnlich gegenüber. Muss das so sein? Je spürbarer die Polarisierung wird, desto lauter werden auch die Stimmen, die sich nach einer neuen Streitkultur sehnen. Danach, dass wir unsere Konflikte auf konstruktive Weise lösen. Ob und wie das geht, darüber reden wir in diesem Forum. Svenja Flassbühler ist Chefredakteurin des Philosophie-Magazins und Autorin eines Buchs über das Streiten, erschienen im Hansa Verlag. Frau Flassbühler, Sie haben eine sehr innige Beziehung zum Streiten, schreiben vom Eros des Ringens. Können Sie das beschreiben, was genau diese Lust am Streit, im Streit bei Ihnen erzeugt?
Naja, ich glaube, man braucht vielleicht wirklich eine Art Neubewertung des Streits. Also wir denken ja so gemeinhin, ja, wir müssen alle zu einem Konsens finden und wir müssen uns ineinander hineinversetzen und die Perspektive wechseln und so. Und natürlich ist das ganz wunderbar, wenn das gelingt, aber das scheint mir doch eine sehr ideale Kommunikationssituation zu sein. Und ich selber empfinde Unversöhnlichkeit, und das ist ja das, was wir gesellschaftlich erleben oder was wir auch privat erleben, ich selber auch immer wieder. Ich empfinde Unversöhnlichkeit als gar nicht so destruktiv, sondern gerade eben auch in dem Aufeinanderprallen von Perspektiven kann es etwas Konstruktives geben. Ich glaube nur, man muss anders auf das Phänomen des Streitens schauen.
Kann man denn dann Ihrer Meinung nach eigentlich zu viel streiten?
Ich glaube eher, man kann falsch streiten. Also ich würde eine grundsätzliche Unterscheidung einziehen zwischen Gegnerschaft, das hatten Sie vorhin eingangs auch schon erwähnt, und Vernichtung bzw. Feindschaft. Also in der Gegnerschaft geht es wirklich um ein Messen, um ein Ringen, so wie Sie das eben auch beschrieben haben. Es gibt ein Eros des Ringens, ja, man will den anderen auf seine Seite ziehen, man will ihn besiegen und hält trotzdem im Streit durch die Art der Kommunikation und durch das Wortefinden die Verbindung zum anderen. Und dieses gleichzeitige, das ist meiner Ansicht nach eben dieses vielleicht sogar auch Erotische daran. Ja, wir wollen den anderen besiegen und halten trotzdem die Verbindung zu ihm. Und die Vernichtung funktioniert ganz anders. Da geht es nicht um ein Messen, da geht es auch nicht um irgendeinen Eros, sondern bei der Feindschaft geht es wirklich darum, den anderen zu vernichten. Also ihn als Person wirklich ja sozial zu töten, ihn schwer zu verletzen und ihn am besten eben auch aus dem Diskurs komplett herauszudrängen, indem man ihn von vornherein delegitimiert.
Ich gebe die Frage mal weiter an den Medienwissenschaftler Professor Dr. Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen. Herr Pörksen, wenn man sich anschaut, was in der digitalen Welt los ist, könnte man meinen, es wird mehr und heftiger gestritten denn je. Ich als Kind der 90er erinnere mich allerdings an Talksendungen wie Hans Meiser oder Vera am Mittag, die bestanden quasi nur aus Streit. Da ging es auch richtig zur Sache. Also streiten wir heute tatsächlich mehr? Und wenn ja, streiten wir uns zu viel?
Nein, ich glaube nicht, dass wir mehr streiten. Das ist aus meiner Sicht sozusagen eine verzerrte Wahrnehmung der Kommunikationsrealität. Ich würde sagen, wir leben eigentlich kommunikations- und medienanalytisch betrachtet in so einer Gesellschaft der Gleichzeitigkeiten. Auf der einen Seite ganz viel Hass, Wut, Hetze, online wie offline Attacken, Formen der Menschenjagd, die wirklich Verurteilung verdienen. Auf der anderen Seite gleichsam das Gegenbild, eine manchmal hypersensible Empfindlichkeit und als drittes Element etwas, was medial eigentlich kaum vorkommt, der tatsächlich respektvolle Austausch, der tatsächlich authentisch respektvolle Streit, eigentlich kein Medienthema, aber so wie heute in Schulen, in Universitäten, in Unternehmen debattiert und gestritten wird, unvorstellbar noch vor einigen Jahrzehnten. Also diese Gleichzeitigkeit des Verschiedenen ist aus meiner Sicht das Charakteristikum der Gegenwart, Hypersensibilität, Hass und respektvoller Austausch. Und wir haben den Eindruck, dass die Welt immer wütender wird. Aus meiner Sicht ist das ein Tiefeneffekt der medialen Vernetzung. Also Vernetzung verstört. Die Dinge kommen die Ereignisse, die Schrecken der Welt kommen zu schnell, zu massiv, zu direkt auf einem einzigen Kommunikationskanal an uns heran. Und das macht gereizt.
Das macht gereizt. Das ist die richtige Stelle, um einen Politikwissenschaftler und Soziologen ins Spiel zu bringen, nämlich Dr. Floris Bieskamp von der Universität Tübingen. Herr Bieskamp, unsere Gesellschaft hat sich ja in den letzten Jahrzehnten sehr verändert, ist vielfältiger geworden, migrantischer. Minderheiten wie die LGBTQ-Community wollen auf einmal mitreden. Diese Pluralität, ist die der Grund, warum wir heute mehr Konfliktstoff, mehr Potenzial für Streit haben?
Ich würde da erst einmal nochmal zu dem zurückkommen, was Sie gerade in dem Austausch mit Herrn Pörksen schon besprochen haben. Ich habe nämlich einen gewissen Zweifel auch an der Prämisse, die sehr weithin geteilt wird, dass wir heute viel polarisierter und viel aggressiver und viel moralistischer sind als früher. Weil wenn wir nur zurückdenken an die vergangenen Jahrzehnte der Bundesrepublik, an die Debatte um die Westanbindung, an die Debatte um die neue Ostpolitik, an die Debatte um die Studierendenbewegung, an die 80er Jahre, als es um Krieg und Frieden ging oder um die geistig-moralische Wende, da ging es kaum je unter Vaterlandsverrat, Kommunismus und Faschismus in den Debatten. Das heißt, es ging schon sehr lange sehr heiß her und deswegen habe ich immer so etwas Zweifel daran, diese Diagnose als geltend vorauszusetzen, dass alles jetzt immer aggressiver wird. Gleichzeitig würde ich dem, was Sie dann jetzt konkret gefragt haben, auf jeden Fall zustimmen. Es gibt das Phänomen, dass die deutsche Öffentlichkeit heute so divers und vielfältig und offen in gewisser Hinsicht ist, wie sie noch nie war, dass heute Frauen, Queers, von Rassismus betroffene Personen beziehungsweise Personen mit Migrationshintergrund heute so viele Möglichkeiten haben, an der öffentlichen Debatte teilzuhaben, wie es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zumindest noch nie der Fall war. Und das macht natürlich etwas mit der Debatte. Und was das macht, hat der Kollege Aladin Elmar Falani sehr schön auf den Begriff des Integrationsparadoxes gebracht. Dass nämlich in dem Moment, wo mehr Leute mitsprechen können, es zu mehr Konflikt kommt, weil diejenigen, die jetzt bisher relativ weit ausgeschlossen waren und jetzt langsam mitreden können, die wollen jetzt natürlich volle Gleichberechtigung, was etwas mehr noch wäre, während andere dann eher davon genervt sind, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher und dann das Rad vielleicht etwas zurückdrehen wollen. Das trägt sicherlich zu bestimmten Konflikten bei.
Ja, in einer Hinsicht gebe ich Herrn Bieskamp natürlich recht. Also wir hatten immer schon extrem heftige Debatten, in denen immer auch eine Form von Delegitimation des anderen eine Rolle gespielt hat. Also auch ganz starke Feindschaft natürlich. Und vielleicht haben wir auch so ein bisschen in diesen 90er und Nuller Jahren irgendwie vergessen, wie es eigentlich geht, sich so richtig heftig mit jemandem, der anders denkt, auseinanderzusetzen. Das waren ja sehr konsensuale Jahre, so würde ich mal sagen. Ein großer Unterschied ist aber natürlich, dass wir heute in einer digitalisierten Welt leben. Und die digitalisierte Welt verändert auch die Streitkultur ganz fundamental, weil eben jeder jetzt Sender sein kann und man einfach Shitstorm-Dynamiken in Gang setzen kann, an ihnen teilhaben kann, wirklich Leute eben quasi aus dem Wohnzimmersessel heraus ja vernichten kann oder zumindest es versuchen kann. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und dann vielleicht nochmal zu dem Integrationsparadox. Ich finde das auch eine sehr, sehr plausible Beschreibung von Aladin Elmar Falani. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass wir damit auch, und da schließe ich nochmal auch an das an, was Herr Pörksen gesagt hat, eben mit einer neuen Herausforderung zu tun haben, weil sich eben jetzt ja marginalisierte Gruppen eben zu Wort melden, was natürlich sehr wünschenswert ist. Gleichzeitig sind aber auch diese Gruppen häufig eben, also einfach weil sie marginalisiert sind, sehr verletzlich, ne, und sehr mit einer hohen Sensibilität ausgestattet. Und dann fällt eben oft der Satz, das verletzt mich. Dieses Argument will ich nicht hören. Also wenn dann etwa eine Biologin sagt, aus meiner Sicht gibt es zwei Geschlechter, was ja, kann man sagen, erstmal eine irgendwie ein Argument sein kann, dann sagt aber die Transperson, das verletzt mich, weil es mich als Person quasi in Frage stellt. Ne? Und damit sind wir eben mit ganz, ganz neuen Sensibilitäten konfrontiert und mit denen muss man umgehen. Und das verändert eben eine Streitkultur, weil, ja, was sagt man dann, wenn jemand sagt, das verletzt mich jetzt aber, bitte hör auf damit, dann muss ich eben, wenn ich die Person nicht weiter verletzen will, aufhören zu argumentieren. Und das ist natürlich ein Problem.
Genau, man könnte ja argumentieren in einer Zeit, in der viel von Triggerwarnungen und Safe Spaces die Rede ist, von Achtsamkeit und davon, dass Menschen vor Verletzungen geschützt werden sollen, dass da der Streit, die harte persönliche Auseinandersetzung im Grunde ein Auslaufmodell ist.
Bitte,
die Herren. Aus meiner Sicht würde es viel dafür sprechen, zu sagen, wir brauchen ganz unterschiedliche kommunikative Register. Also wenn ich mal sozusagen kritisch auf den Journalismus blicke und die Art, wie im Journalismus über Kommunikation nachgedacht wird und auf in Teilen des Sachbuchmarktes, dann regiert da so eine Art gewissermaßen völlig versteiftes Rezeptdenken. Also mit Rechten reden, auf keinen Fall mit Rechten reden. unbedingt streiten, nein, keineswegs streiten, Talkshows großziehen, nein, sie sind das Ende des Diskurses. Also wenn man sich wirklich in diese quasi schattenreiche, nuancenreiche Welt der Kommunikation hineinbegibt, dann sieht man, es kommt darauf an. Also kommunikative Wahrheiten sind relativ, sie passen zu bestimmten Kontexten, zu bestimmten Individuen, zu bestimmten Rollen. Und die ändern sich und die wandeln sich. Und vielleicht noch einen Satz zur Situationsbeschreibung. Also der Begriff des Paradoxons gefällt mir ungeheuer gut, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir natürlich auch in der gegenwärtigen Welt eine total paradoxale Entwicklung erleben. Auf der einen Seite wunderbare Nachricht, eine gigantische Öffnung des kommunikativen Raumes. Ganz viele Menschen, die vorher keine Stimme hatten, können sich zuschalten. Und auf der anderen Seite, auch das gehört zu einem gerechten Bild, eine totale Vermachtung des kommunikativen Raumes, wie wir sie eigentlich in der Mediengeschichte so noch nie hatten. Ganz wenige Player mit ganz viel Macht. Denken Sie an einen digitalen Feudalherren wie Elon Musk, der mit einem einzigen Tweet, er zwingt ja seine Ingenieure, da muss man nicht gendern, die Tweets entsprechend zu privilegieren, damit einem einzigen Tweet, Desinformationsart-Tweet, mehr als 1,2 Milliarden Menschen zu erreichen vermag. Das sind gigantische Asymmetrien, die wir so vorher in der Kommunikationsrealität noch nie hatten und die das sogenannte Streiten, er sieht sich ja in einem anti-woken Kulturkampf, die das sogenannte Streiten untergründig und vordergründig massiv verändern.
Herr Biskamp, würden Sie eigentlich Frau Flassbühler zustimmen, dass diese neue Sensibilität das Streiten erschwert?
Ich würde sagen, da hat sich etwas verändert, dass einige Fragen thematisierbarer sind. Dass eine Person, die sich von bestimmten Aussagen verletzt fühlt, das jetzt eher sagen kann, das verletzt mich. Und das würde ich erst einmal sagen, ist ein Gewinn für eine öffentliche Debatte, weil es vielleicht vor 20, 30 Jahren, wenn jemand, der von Rassismus betroffen ist, in irgendeiner Talkshow-Runde sitzt und jemand sagt was, hätte der vielleicht überhaupt nicht einen Resonanzraum dafür gehabt, jetzt sagen zu können, das ist für mich rassistisch und sowas will ich nicht hören und das erinnert mich an Erfahrungen, die ich tagtäglich mein Leben lang gemacht habe und das würde ich erst einmal als etwas Wertvolles sehen, aber natürlich, und dann würde ich da Frau Fassbühler auch zustimmen, dass das irgendwo umschlägt in was Problematisches, allerdings erlebe ich das nicht so dramatisch, wie ich das oft höre. Ich sehe nicht so viele Triggerwarnungen, wie Sie ja eben angesprochen haben, wie ich das teilweise in der FAZ lese, dass es sie gäbe. An der Uni begegnet mir das so gut wie nie. Und ich teile nicht die Wahrnehmung, dass das jetzt so umfassend geworden sei, dass es jetzt irgendwie die öffentliche Debatte ersticken könnte.
Also erstmal gebe ich Ihnen absolut recht, dass das ein Gewinn ist und auch wirklich ein Erkenntnisgewinn ist, also auch für eine weiße Mehrheitsgesellschaft zu erfahren oder überhaupt erstmal zu merken, ja, oh, okay, das verletzt also, interessant und schlimm und dann denke ich vielleicht mal darüber nach, wie ich spreche, aber ich mache schon, also ich selber jetzt in der Öffentlichkeit immer wieder die Erfahrung, dass tatsächlich auch an Punkten, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich hier wirklich ein gutes Argument, dass dann manchmal auch die Verletzlichkeit mehr oder weniger strategisch auch eingesetzt werden kann.
Können Sie ein Beispiel geben?
Also konkretes Beispiel, ich war mal auf einer Veranstaltung eingeladen in Berlin und da ging es um gendergerechte Sprache und ich bin nach wie vor übrigens aus feministischen Gründen eine Befürworterin des generischen Maskulinums, einfach weil es grammatikalisch neutral ist. Und habe eben auf der Bühne versucht, wirklich zu argumentieren und ja eben meine Gedanken dazu vorzubringen. Und ich merkte dann schon, wie so junge Frauen in der ersten Reihe ganz nervös wurden. Und irgendwann sprangen die dann auf und riefen, jetzt hören Sie endlich auf, Sie beleidigen uns. Und dann ist halt, dann war die Diskussion im Grunde genommen vorbei. Und ich stand da als irgendwie die weiß ich nicht, rechte, wütende, reaktionäre Feministin, als die ich mich selber überhaupt nicht sehe. Und das würde ich sagen, das ist eine Art von Diskursabbruch und das ist kein guter Streit. Aber es ist natürlich, wenn ich das noch hinzufügen darf, das ist natürlich wirklich eine gesellschaftliche Aushandlungssache immer wieder, ja, bis zu welchem Punkt müssen wir uns eben auch vielleicht sogar auch etwas, was mich vielleicht irgendwo verletzt, auch zumuten und ab wann eben nicht mehr. Ab wann muss man wirklich sagen, stopp. Das ist eine Aushandlungssache.
Was ich zu dem, was Sie gerade erzählt haben, sagen würde, ich würde auch sagen, das ist, was da stattgefunden hat, offensichtlich keine sehr rationale Umgehensweise. Allerdings muss man immer noch sagen, Sie saßen auf der Bühne und die anderen saßen im Publikum. Das heißt, so krass scheint das Machtungleichgewicht nicht in die Richtung zu gehen, dass da jetzt der Mund verboten würde. Und wenn ich jetzt in irgendeiner großen Tageszeitung in Deutschland schreiben will, dann muss ich faktisch das generische Maskulinum nehmen, weil das einfach die Redaktionsrichtlinien sind, was für mich in Ordnung ist, wenn das deren Richtlinien sind, weil man sich daran hält. Wenn aber irgendwo die Richtlinie rausgeht, man muss jetzt irgendwie das Bin, I oder sonst eine andere geschlechtergerechte Schreibweise wählen, dann wird das sehr schnell als eine Einschränkung von Freiheit wahrgenommen, was mir dann wieder so ein Hinweis darauf zu sein scheint, dass da so Probleme auch sehr stark gesucht werden.
Wir könnten jetzt einsteigen in eine Debatte über die gendergerechte Sprache, aber ich fürchte, damit verlieren wir vielleicht ein bisschen das generelle Thema aus dem Blick.
Das würde ich auch sagen, und ich will da eine Bemerkung oder auch eine Beobachtung machen, auch sozusagen im Versuch der Selbstreflexion. Im Grunde genommen sprechen wir, wenn wir über die Kommunikation der Gesellschaft reden, oft, und das finde ich so auch interessant und wirklich spektakulär, gut an dem Buch von Svenja Flasspöhler, wir sprechen eigentlich von uns. Und diese Erfahrungshintergründe nochmal sichtbar zu machen, die eigenen Erlebnisse mit Attacken, mit misslungenem Streit, mit gelungenem Austausch und ausreichend respektvoller Konfrontation, das hielte ich tatsächlich, und ich will jetzt nicht sofort hier so super harmonisch werden, wir reden ja über das Streiten schließlich, aber das hielte ich tatsächlich für eine andere Herangehensweise. Also unser Diskurs über den Diskurs erstickt in Verallgemeinerungen. Die Cancel Culture, die Triggerwarnung, das Streiten. Und in Wahrheit, wenn man genau guckt, haben wir eigene Tiefengeschichten vom Gehörtwerden, Nicht-Gehörtwerden, von verunglückten Debatten, von misslungenen Talkshow-Auftritten, von massiven öffentlichen Kränkungen und Verletzungen. Und ich will nicht, dass sich diese Gesellschaft wohlgemerkt in einen riesenhaften Stuhlkreis verwandelt, in dem alle permanent über ihre eigenen persönlichen Erfahrungen reden und Ich-Botschaften formulieren. Aber dieses Sichtbarmachen von Erfahrungshintergründen schien mir eine Möglichkeit, einer wirklichen Gefahr zu entkommen, nämlich dass die Art des Sprechens über das Sprechen, die Art des Streitens über das Streiten eigentlich ein Streitverschärfungsmittel ist. Also die Metadiskurse sind sozusagen längst Teil des Empörungsspiels geworden und dann streiten wir uns halt auf der Metaebene und sagen, Cancel Culture gibt's oder gibt's gar nicht oder gibt's vielleicht ein bisschen.
Hm. Frau Flasspöhler, ich würde gerne dem Begriff des Streits nochmal so ein bisschen auf den Grund gehen. Wir reden ja im Deutschen, wenn wir vom Streiten reden, gerne vom gepflegten Streit. Das ist aber was anderes als das, was Sie meinen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wenn Sie zum Beispiel schreiben, zum Streit gehört, Sie haben das Wort schon in den Mund genommen und es klingt hart, ein Vernichtungsdrang.
Naja, also nicht notwendigerweise. Ja, also ich habe Gegnerschaft und Feindschaft voneinander unterschieden. Also die Vernichtung ist nicht notwendigerweise Teil des Streitens, aber mindestens ein Messen, mindestens ein Siegeswille. Also ich will, wenn ich mit jemandem streite, den anderen besiegen erstmal. Also das ist doch das, was wir haben, wenn wir wirklich, und ich meine jetzt wirklich, mit jemandem aneinander geraten. Ja, also nehmen wir die Corona-Krise oder den Ukraine-Krieg, Waffenlieferungen, ja, nein. Und da hat wirklich jemand eine ganz andere Position. Dann ist es erstmal so, ich will keinen Konsens mit dem anderen. Ich will mich in dem Augenblick auch nicht in seine Position hineinversetzen, sondern ich will ihm wirklich klar machen, du irrst dich, ja, und ich habe recht und ich zeig dir jetzt warum. Und das braucht immer auch eine Aggression. Also ohne Aggression gäbe es diese Selbstbehauptung gar nicht. Und da kann man eben schon nochmal genauer gucken, was heißt denn Streit dem Wort nach? Und etymologisch ist es eben so, dass Streit kommt vom althochdeutschen Street und das meint den Waffenkampf, die Schlacht. Und das ist eine Bedeutung, die eigentlich bis Ende des 18. Jahrhunderts vorherrschend war. Das heißt, da hat man diese blutige Schlacht, die ist sozusagen im Kampf immer schon mit enthalten. Und als Potenzial ist natürlich die Vernichtung immer da.
Herr Birksen, wenn ich jetzt Frau Flasspöhler richtig verstanden habe, dann ist Streit, weil mir etwas wichtig ist, weil es um etwas geht, ist Streit das Gegenteil von Apathie?
Ja, absolut. Und natürlich, das kommt diese Dimension, die Frau Flasspöhler beschrieben hat, der Unversöhnlichkeit hinzu. Das Gegenbild wäre so etwas wie der Dialog. Also ausgehend von dem Credo, das Nietzsche oder Hannah Arendt oder Schulz von Thun beschreiben, die Wahrheit beginnt zu zweit. Und man erhebt sich sozusagen von der Ruhebank der eigenen festen Gewissheiten und beginnt auf der Suche nach etwas Drittem, nach einer Synthese der Standpunkte, so einen gemeinsamen Tanz. Und mal führt der eine, mal die andere. Und irgendwann weiß man, was man vom anderen gelernt hat, weil man eben seine eigene Wahrheit mit der des anderen vermischt. Aber ich glaube, es braucht tatsächlich, wenn Sie so wollen, beide Tonalitäten. Nur wir müssen sehen, wie kommen wir aus meiner Sicht zu einer Zukunftstugend, der respektvollen, der ausreichend respektvollen Konfrontation. Denn wir haben es beschrieben, in den sozialen Netzwerken gewissermaßen eine Weltbühne, auf der Einzelne in den Staub getreten werden können. und fundamentale Machtasymmetrien herrschen. Und wir haben im öffentlichen Raum Teufelskreise der wechselseitigen Totalabwertung, Charakterverdächtigungen und pauschale Attacken. Weißer alter Mann, hysterische Feministin, woke Tugendterroristen, frustrierte Ostdeutsche, die das Kommunikationsklima zu ruinieren drohen. Also wie gelingt diese richtige Mischung aus Zuwendung, auch wichtig, und Konfrontationsbereitschaft unbedingt geboten? Denn Demokratie lebt sozusagen als Lebensform der Alternative, von der Kristallisierung von Gegensätzen, von programmatischen Debatten. Und da muss man sagen, und das wäre mal eine Kritik, wir reden ja ganz viel über die Ränder und über die schlimmen Ränder, und es stimmt, das Kommunikationsklima und der Eindruck vom Kommunikationsklima wird von den Rändern her bestimmt. Die Mehrheit der Gemäßigten schweigt in dieser aktuellen Situation aus meiner Sicht viel zu laut. Und die Parteien der Mitte müssten in ganz anderer Härte programmatische Polarisierung betreiben. Also jenseits der Albernheiten von dem, was die FDP unter Streit versteht.
Ich würde gerne nochmal zu dieser Frage mit dem Streit, der Leidenschaft zurückkommen. Und ich würde dem alles zustimmen, das braucht es. Und wenn wir nicht irgendwie leidenschaftliche Wesen wären, dann wären wir wahrscheinlich viel zu gelangweilt, um überhaupt uns hier zum Gespräch zu treffen oder sonst was zu tun. Zugleich würde ich sagen, damit an dem Streit irgendwas Produktives dran ist, damit unsere ganze Vorstellung von Öffentlichkeit funktioniert, muss da immer noch argumentiert werden. Und wir müssen unsere Impulse, die wir dann haben, die vielleicht einfach nur sind, dass wir irgendjemand nicht leiden können und deswegen mit dem jetzt diskutieren und ihm zeigen wollen, dass wir recht haben, müssen wir die irgendwie in eine sozial akzeptable Form, nämlich in Argumente bringen. Und dann könnte das greifen, was John Elster mal die zivilisierende Kraft der Heuchelei genannt hat. Weil auch wenn man vielleicht jetzt gar nicht wirklich an das allgemeine Interesse denkt, vielleicht gar nicht wirklich auf Wahrheitssuche ist, sondern eigentlich nur jemanden fertig machen will, wenn man aber in einer Talkshow sitzt, kann man das nicht einfach so machen, sondern muss zumindest so tun, als würde man jetzt redlich argumentieren. Und dann macht das was mit dem, was öffentlich passiert, nämlich dann wird argumentiert und dann hilft das vielleicht schon etwas.
Ja, genau. Aber das ist
ein außerordentlich schlechtes Beispiel, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf. Also in vielem ist das ja einfach so eine Art Scripted Reality-Format für Intellektuelle. Man wird vorher angerufen und abgetastet, vielleicht von einem Praktikanten, einer Praktikantin. Ist man bereit, eine möglichst maximal steile These zu formulieren und passt diese These in das dramaturgisch vorüberlegte Konzept der Sendungsleitung, und kann man die Position so besetzen und ist derjenige auch artikulationsfähig und dann bereit, wirklich an seiner Position festzuhalten? Also für mich ist die Talkshow tatsächlich ein unglaublich schlechtes Beispiel, um irgendetwas Positives über den Diskurs zu sagen, bei aller Berechtigung, die sie haben muss. Da ist viel zu viel Planung, viel zu viel strategische Kontamination und viel zu viel Berechnung. Etwas kommt in einer Talkshow nie vor, und das gehört zu dem Streit bei aller Unversöhnlichkeit und Leidenschaft dazu. Dieser Moment der Einsicht, der andere könnte einen Punkt haben und ich habe mich vielleicht geirrt. Also diese leise Öffnung des Visiers, never in einer Talkshow.
Ja, Frau Flassbühler, die Publizistin Caroline Ehmke, die hat vor kurzem zu den Talkshows Folgendes gesagt. Zitat: Ich möchte jeden bitten, der zu einem Format pro und contra eingeladen wird, abzusagen. Das ist Bullshit. Das führt dann zu den Talkshows, in denen diese Meinungen thematisiert werden, und dann redet man über die Polarisierung der Gesellschaft. Es ist auch eine Form von Selbstverdummung. Lesen Sie den Kram nicht, gehen Sie nicht in solche Formate. Es ist eine systematische Zerstörung von rationalem Diskurs. Talkshows als Form der Selbstverdummung?
Also ich glaube, man muss da nochmal unterscheiden. Also ich erstmal würde ich sagen, Pro und Contra, das muss überhaupt nicht irgendwie Volksverdummung sein, sondern man kann, gerade wenn man in dieser dritten Position des Zuschauers sitzt, extrem gewinnen, wenn zwei Gegner ihre Argumente aneinander schärfen, also wechselseitig schärfen. Ja, und da sieht man schon auch in diesem Begriff der Schärfung, natürlich hat das was auch mit einer Aggression zu tun und eben nochmal mit einem Siegeswillen, da ist Macht, spielt eine Rolle. Aber diese Schärfung der Argumente, dass man, und da gebe ich Herrn Bieskamp vollkommen recht, ja, wir müssen argumentieren, und das genau stiftet die Verbindung. Ich muss so argumentieren, dass der andere auch immer noch dran anschließen kann. So halten wir die Verbindung. Und Das halte ich erstmal für wichtig und auch das kann total gewinnbringend sein. Das Problem ist aber, und da gebe ich Herrn Pörksen recht, dass natürlich diese öffentlichen Formate und insbesondere die Talkshow, gerade jetzt in Zeiten dieser Großkrisen, wo extremer Druck auch auf Gesellschaften liegt, sind die eben überhaupt nicht gleich besetzt. Und da ist auch gar nicht der Raum, damit da irgendwie Argumente aneinander in Ruhe geschärft werden können, sondern eben, es gibt ein Skript, es gibt eine Unwucht in der Besetzung. Das habe ich selber sehr deutlich erlebt während der Corona-Krise, wo ich quasi ganz alleine war in der Sendung Hart aber fair gegen 4 Gegendiskutanten plus dem Moderator, der sich inzwischen übrigens, das darf ich jetzt auch öffentlich sagen, bei mir entschuldigt hat. Das war damals Frank Plasberg und es ging um die allgemeine Impfpflicht. Ich war die Einzige, die sich gegen diese allgemeine Impfpflicht ausgesprochen hat und sich auch dagegen ausgesprochen hat, übrigens als Geimpfte, dass man Nicht-Geimpfte als Tyrannen bezeichnet und von einer Pandemie der Ungeimpften spricht. Das war damals ein Skandal, diese Position, die ich sie vertreten habe.
Und danach waren Sie die Impfskeptikerin?
Heute, ja, da war noch schlimmer. Ich war die Corona-Leugnerin und Verschwörungstheoretikerin, was überhaupt sachlich vollkommen falsch ist. Und heute würde man die Sache ganz, ganz anders sehen. Heute wäre das überhaupt kein Skandal mehr, aber damals eben doch. Und an dieser Talkshow kann man sehr schön sehen eigentlich, und insofern bereue ich jetzt auch gar nicht, dass ich da war, weil man da so viel dran erkennen kann, wie man jemanden delegitimiert, indem man ihn in eine Ecke schiebt, ihn quasi als diskursuntauglich labelt und alles, was diese Person sagt, gar nicht aufnimmt argumentativ, sondern im Grunde nur so mehr oder weniger mit den Augen rollt. Und man hat dann selber, also ich hatte wirklich damals das Gefühl, ich bin wie in so einer zweiten Realität. Also als würde nichts von dem, was ich sage, irgendwie verfangen. Und wir haben ja vorhin eingangs über Verletzlichkeit und so gesprochen. Das war tatsächlich eine Situation, da habe ich mich wirklich hochverletzlich gefühlt. Also das war im Grunde so, dass je mehr sie versuchen, sich selbst zu behaupten, sich zu verteidigen, desto mehr zerstören sie sich. Und die einzige Chance, die sie dann noch haben, ist, stillzuhalten, gar nichts mehr zu tun, sich auf den Rücken zu drehen, wie ein Tier, das nicht totgebissen werden will. Und das ist für mich, war das eine vollkommen neue Erfahrung und auch wirklich eine schreckliche Erfahrung, aber es war die einzige Chance.
Aber so verstummt der öffentliche Dialog. Herr Bieskamp, das, was Frau Flassbühler gerade anspricht, das ist ja interessant, das ist ja ein wesentlicher Punkt. Es geht ums Ausgrenzen und um die Frage, die für das Streiten ja elementar ist. Mit wem kann und soll man eigentlich streiten? Haben Sie da für sich eine Antwort? Ziehen Sie da eine persönliche Grenze?
Ich habe keine sehr kurze Antwort. Was ich erstmal interessant an dieser Dynamik, die Frau Flassbühler gerade beschrieben hat, finde, ist, dass es irgendwie, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine furchtbare Erfahrung ist, in so einer Situation zu sein, wo man als einzige Person eine Meinung vertritt und alle anderen dann noch einen moralisch auch runtermachen oder so. Also ich habe die Sendung noch nicht gesehen, aber ich glaube Ihnen das natürlich, dass es so war. Es gibt aber gleichzeitig gibt es ja auch so Personen in der deutschen Öffentlichkeit, die diese Rolle anscheinend mit Genuss einzunehmen scheinen oder zumindest darzustellen scheinen, dass sie diese Rolle einnehmen. Wenn wir jetzt an Frau Wagenknecht denken, die ja auch es sich zum Teil ihre Marke gemacht hat, diejenige zu sein, die andere Meinung hat, die Minderheitenmeinung hat, die von allen versucht wird, irgendwie auszugrenzen und die aber trotzdem standhaft ihre Frau steht und das so inszeniert. Und uns würden wahrscheinlich noch einige weitere Personen einfallen, die auch sehr viel davon sprechen, dass ihnen der Mund verboten wird immer, die das aber so mit großer Leidenschaft tun, was dann vielleicht daran liegt, dass sie ein anderes Naturell haben oder woran auch immer. Und das scheint aber auch sehr gut zu funktionieren und die Wahlergebnisse der letzten Wochen sprechen der deutschen Sprache auch sehr erfolgreich an der Stelle zu sein. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir uns drüber Gedanken machen müssen, woher das eigentlich kommt, dass diese Rolle des Outlaws, der das sagt, was man eigentlich nicht sagen darf, was man dann aber doch irgendwie immer wieder sagt, dass das auch so gut funktioniert und was das eigentlich in der öffentlichen Debatte ist.
Mir ist das erste Mal so stark aufgefallen bei Thilo Sarrazin, der dieses Buch veröffentlicht hat, Deutschland schafft sich ab, das erfolgreichste Sachbuch der Nachkriegsgeschichte, und der nach einem wahren Feldzug durch die Talkshows zur Klage ansetzte. Er werde zensiert, so eine sich selbst zerstörende Prophezeiung oder sich selbst widerlegende Prophezeiung. Und ich glaube, wir sehen hier zweierlei. Auf der einen Seite haben wir so einen Typus des gelenkigen Provokateurs, der gezielt Außenseiterpositionen besetzt, den Polarisierungsunternehmer, nennt den Steffen Mau. Und auf der anderen Seite haben wir ein formales Ausgewogenheitsideal des Journalismus, das oft einfach ein bisschen faul, sage ich jetzt mal kritisch, eingesetzt wird. Nach dem Motto, wir müssen noch die andere Seite hören. Ich bin, im Gegensatz zu Caroline Ehmke, unbedingt für Pro und Contra. Und den scharfen Streit und das Aufeinanderprellen von sachlichen Gegensätzen. Aus meiner Sicht, sie ist vermutlich auch etwas anders gemeint. Ich kenne den Kontext der Äußerung nicht genau genug. Aber es gibt eben auch so eine, sozusagen einen Missbrauch der Idee, die andere Seite hören, einen denkfaulen, einerseits andererseits Journalismus, der einfach nur jemand dazu bittet, in die Arena dazu bittet, der im Zweifel nicht sehr viel sachlich zu bieten hat, sondern einfach nur Provokation. Und das ist ein ungeheuer schwerer Abwägungsprozess. Und im Zweifel würde ich sagen, lieber zu viel Pro und Contra als zu wenig. Aber es gibt auch das sinnlose Konfrontationsspektakel in den öffentlichen Arenen.
Also ich würde absolut zustimmen, dass es das gibt, ja, die gezielte Provokation, auch die Lust daran oder auch so eine Art Selbstzweck, ja, man sagt immer das, was die anderen nicht denken und dadurch zieht man Aufmerksamkeit auf sich, ganz bestimmt gibt es das, aber ich fand das gerade interessant, Herr Bieskamp, dass Sie gesagt haben, Sarah Wagenknecht habe eine Minderheitsmeinung, die sie da kundtut. Ich denke, wir müssen sehr klar unterscheiden zwischen der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen Meinung, denn die Wahlerfolge Ihres Bündnisses zeigen ja, das ist überhaupt keine Minderheitenmeinung. Das ist eine Meinung von breiten Teilen der Öffentlichkeit, zum Beispiel, dass man sich mehr bemühen sollte, eine Friedenslösung in der Ukraine zu finden. Die veröffentlichte Meinung aber in den Talkshows, in den Leitmedien, ist eine ganz andere. Und da müssen wir uns, glaube ich, eher darüber Gedanken machen, wie eigentlich Redaktionen, wie heterogen, wie divers Redaktionen besetzt sind. Das finde ich sehr entlarvend eigentlich. Und ich würde ehrlich gesagt auch bezweifeln, dass jetzt so jemand wie Sarah Wagenknecht sich einfach nur gefällt in der Lust an der Provokation. Dafür ist der Job, glaube ich, wirklich zu hart. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist auch wieder so ein Versuch, irgendwie diese Position zu delegitimieren als ernstzunehmende politische Position, indem man sagt, naja, die gefällt sich halt so ein bisschen in der Provokation und das ist so die Verführerin, die Sirene. Ja, da ist man dann auch ganz schnell bei so ganz seltsamen Weiblichkeitsstereotypen.
Lassen Sie mich ganz kurz die Frage, die ich Herrn Bieskamp gestellt habe, auch an Sie stellen. Also nochmal zur Frage, mit wem kann und soll man denn eigentlich streiten? Wo ist da Ihre Grenze?
Ich würde mal so antworten. Ich glaube, wir sollten die Grenze auf gar keinen Fall zu früh ziehen. Und das ist eher das Problem, was wir im Moment haben. Wir delegitimieren zum Teil eben auch Menschen, die könnten unsere Verbündeten sein. Ja, weil eben, wir haben das eingangs schon diskutiert, Sensibilitätsgrenzen steigen. Und wenn man dann diese oder jene Position hat, etwa mit Blick auf MeToo, dann ist man sofort schon die rechte Feministin. Dann darf man mit der auf gar keinen Fall mehr irgendwas zu tun haben. Und so verunmöglichen wir uns, Bündnisse zu schließen unter Menschen, die vielleicht in dieser oder jener Hinsicht unterschiedlich denken, aber immer noch ganz erklärt gemeinsam gegen Faschismus sind, zum Beispiel. Also das scheint mir eher das Problem zu sein. Und selbst mit Leuten, die wirklich, ich sage jetzt mal AfD-Wähler oder Politiker sind, muss man aus meiner Sicht unbedingt streiten. Denn streiten heißt ja nicht, dass ich die andere Position richtig finde, sondern im Gegenteil. Ich will ja die andere Seite durch den Streit besiegen. Und ich glaube, wir müssen eben auch einer Öffentlichkeit zutrauen, mündig zu sein und dann wirklich auch urteilsfähig zu sein und zu entscheiden, wer hatte jetzt am Ende die besseren Argumente. Nur wenn Sie von vornherein sagen, das ist ja ein AfD-Wähler oder ein AfD-Politiker und mit dem reden wir ja erst gar nicht, damit geben Sie dieser Partei die Möglichkeit, eben aus dem vielbeschworenen Opfernarrativ Potenzial zu schlagen und das macht sie erst richtig erfolgreich.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, aus einem ganz einfachen Grund. Also für mich ist die Frage zu pauschal und die Antwort zu grundsätzlich. Wenn Sie jetzt hier in unsere Sendung zum Streit, hätten Sie ja machen können, Herr Riesel, ich glaube, Sie hätten es nicht getan, aber hätten Sie ja machen können, Björn Höcke eingeladen hätten, dann säßen Sie zumindest ohne mich hier am virtuellen Tisch. Das würde ich nicht mitmachen, weil ich denke, er wird zu Recht ein Faschist genannt. Ich habe mich mit seinen Kontakten ins neonazistische Milieu beschäftigt. Ich kenne den Kontext seines Wirkens. Ich habe seine Bierzeltreden gesehen. Und die Frage ist doch für mich eher, zu welchem Zeitpunkt des Abwägens entscheide ich, ob man mit jemand reden kann oder ob es in der Tat eine problematische, das ist ja auch eine Schwierigkeit, Normalisierung rechtsradikaler oder neofaschistischer oder rassistischer Standpunkte ist. Und wenn dieses Urteil, da gebe ich Frau Flass-Pöhler recht, zu schnell kommt, wie ein Fallbeil, unmittelbar quasi in einem gefährlichen Automatismus, dann ist es problematisch. Aber wenn ich mich mit jemand beschäftigt habe und denke, es ist halt Neonazi oder ein Klimawandelleugner oder sozusagen ein harter Rechtsextremist, warum dann öffentlich sprechen und ihn in unsere Runde dazu holen? Für mich gibt es dafür überhaupt keinen Grund, sondern da würde ich sagen, ist die Schärfe der Abgrenzung ein gutes Signal. Und ich würde sagen, diese Tabuisierung eines Standpunktes nennt man unter Umständen Zivilisation.
Ich würde die Frage auch gerne noch beantworten, der ich eben ausgewichen bin. Oder ich bin ja nicht ausgewichen, mir war nur was anderes wichtiger. Ich würde sagen, es gibt zwei Kriterien, wo ich sagen würde, da lohnt es sich nicht zu sprechen. Das eine sind Trolle, also Menschen, bei denen ich aus Erfahrungen, aus Beschäftigung weiß, dass die kein Interesse an einem redlichen öffentlichen Austausch haben, sondern einfach nur Krawall um des Krawalls willen wollen und den im Zweifel auch schaffen. Weil wenn man da in die öffentliche Diskussion geht, gibt es in der Regel nichts zu gewinnen, außer man hat sehr, sehr spezifische Debattenregeln, die man faktisch nie hat. Das ist das eine. Das andere sind Menschen, die routinemäßig marginalisierte Menschengruppen entwürdigen, zur Gewalt direkt oder indirekt gegen sie aufrufen und so weiter, weil das auch eine Art von Grenzziehung ist, die man irgendwo machen muss, auch aus Solidarität gegenüber den davon betroffenen Gruppen. Und das würde ich sagen, sind die beiden Kriterien. Und wenn wir die dann anwenden, dann greift all das, was Herr Pörksen gerade gesagt hat, nämlich der Kontext. Wenn wir jetzt zum Beispiel an sowas denken, wie es gab ja jetzt vor ein paar Monaten dieses 6-Stunden-Podcast-Interview bei Jung und Naiv mit Maximilian Krah, das fand ich in Ordnung so. Wenn jetzt aber jemand irgendwie mich fragt, ob ich irgendwie mich 10 Minuten mit Maximilian Krah auf ein Podium setze, würde ich sagen, ich sehe nicht, was da zu gewinnen wäre an Argumentationsaustausch. Und so hängt es, glaube ich, sehr stark von dem Kontext nochmal ab. Aber allgemein würde ich sagen, mit Trollen lohnt es sich nicht zu reden und mit Leuten, die andere Menschen entwürdigen, lohnt es sich nicht zu reden.
Also erstmal stimme ich natürlich zu. Es kann nicht darum gehen, dass man jetzt jemanden wie Björn Höcke zu allem und jedem einlädt oder gar jetzt in diese Sendung, wo wir ja versuchen, einen Metadiskurs über den Streit zu führen. Ja, das heißt also, wir würden ja jetzt sowieso hier keine Politiker sitzen haben und schon gar nicht so jemanden wie Herrn Höcke. Ich denke aber, nehmen wir mal an, Herr Höcke würde mit jemandem streiten über dieses unsägliche Konzept der Remigration. Ja, und wirklich ein sachbezogener Streit über dieses Konzept. Und diese andere Person, also der Kontrahent von Herrn Höcke, würde ihm sehr sachlich argumentativ darlegen, wohin eigentlich ein Land steuert, das remigriert. Ja, also mal ganz abgesehen von den menschenverachtenden Implikationen eines solchen Konzepts. Ich glaube, dass das gar nicht so schlecht wäre, ja, weil einfach dann eben eine mündige Öffentlichkeit sehen würde, wie die Argumente verteilt sind, wer am Ende die besseren hat. Wenn man aber von vornherein sagt, nee, mit so jemandem reden wir gar nicht auf der öffentlichen Bühne, dann glaube ich, gewinnt so jemand wie Herr Höcke nur, weil er dann einfach genau dieses Opfernarrativ immer wieder anzapfen kann. Ich bin mir da wirklich nicht so sicher, ob das der richtige Weg ist.
Das Konzept der Remigration ist ein zutiefst unmenschliches, im Kern faschistisches Konzept. Und ich würde nicht wissen, was es bringen würde, es mit einem Vertreter dieses Konzepts zu diskutieren. Also ich frage das ganz ernsthaft. Das reicht aus meiner Sicht, in dem Fall den Habermaschen Weg zu wählen und zu sagen, man ordnet das ein, fertigt das ab, aber man wertet das nicht auf durch den Diskurs. Und ich will nicht, und verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht so tun, wir sollen die Anstrengung des Verstehens unbedingt unternehmen. Und das ist, gibt einen fatalen medialen Mechanismus, jede Anstrengung des Verstehens sofort als irgendeine Form von Verständnis oder Einverständnis zu skandalisieren, geschenkt. Das würde ich sagen, ist ernsthafte Schwierigkeit. Aber in dem Fall würde ich jetzt am ganz Konkreten, und ich bin eigentlich, je länger ich nachdenke über Kommunikation, umso mehr ein Anhänger des Konkreten und ein, wenn man so will, Anhänger der Botschaft, the context is the message, würde ich sagen, nein, es ist nicht geboten, über eine solche, im Zweifel extremistische und zutiefst unmenschliche Wahnidee, mit jemand zu diskutieren.
Naja,
also aber im Sinne von, er vertritt sie und ja, ich vertritt sie nicht so.
Ja, aber ich verstehe schon, also angenehm ist das sowieso nicht und es ist im Zweifelsfall sogar furchtbar, ja. Und wir sind uns, was die Bewertung dieses Konzepts angeht, sehr einig, aber nichtsdestotrotz ist es in der Welt und die AfD hat 30% Wählerschaft. Also das heißt, man kann ja nicht so tun, als würde es das nicht geben. Und ich glaube, man macht die Sache nicht besser, wenn man so tut. Und zu Habermas, ich bin da eben, was seine Diskursregeln angeht, nicht sicher, ob das wirklich produktiv oder nicht doch sehr ausschließend ist. Ja, wir kommen jetzt mal so ein bisschen weg von Herrn Höcke, aber Habermas hat ja die Vernunft nicht nur als ein regulatives Prinzip in seine Diskurstheorie eingebaut, also in dem Sinne, dass man sagt, durch den zwanglosen Zwang des besseren Arguments bildet sich dann irgendwann ein Konsens heraus, ja, da ist die Vernunft regulativ leitend, sondern er macht die Vernünftigkeit ja schon zu einer Art Eintrittskarte in den Diskurs. Also man muss ja 4 Bedingungen mitbringen, um überhaupt an einem Diskurs teilzunehmen. Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Richtigkeit und Verständlichkeit. Und natürlich, wir stimmen jetzt hier alle wahrscheinlich sofort überein, mit jemandem, der notorisch lügt, kann man nicht diskutieren. Total richtig, ja. Aber was wahr und richtig ist, das war zum Beispiel während der Corona-Krise eben nicht so klar. Und wenn Herr Habermas, der hat auch 2021 noch öffentlich in einem Interview gesagt, alle die Absolutsetzung des Lebensschutzes kritisieren, sind eigentlich Corona-Leugner oder rechtsextrem. Aber die Absolutsetzung des Lebensschutzes, das ist das, was wir in China gesehen haben. Das würde jetzt keiner mehr wollen. Also das heißt, diese Eintrittsbedingungen in den Diskurs sind oft selber Gegenstand eines Streits und sollten es auch sein. Und ich glaube wirklich, dass man, wenn man das zu sehr reguliert, den Diskurs zu sehr reguliert, dann geht der Schuss total nach hinten los.
Ich glaube, ich muss Ihnen da widersprechen, dass Habermas das sagt. Also ich lese Habermas sehr, sehr anders, dass diese 4 Größen, die Sie genannt haben, mit der Wahrheit, der Wahrhaftigkeit, der Richtigkeit und der Verständlichkeit, das sagt er, ist, müssen wir immer voraussetzen, wenn wir sprechen, dass wenn wir sprechen, dass das irgendwie, wir alle davon ausgehen, dass das, was ich sage, ist wahr, richtig und so weiter. Und dann kann es aber sein, dass das natürlich nicht immer, also es kann ja nicht immer der Fall sein, weil wenn 2 Leute unterschiedliche Meinungen haben, können häufig ja nur nicht beide gleichzeitig wahr sein. Und dann können Sie aber sagen, naja, was Sie jetzt sagen, das stimmt nicht. Und dann geht in dem Habermas'schen Begriff erst der Diskurs los. Das heißt, die Nicht-Übereinstimmung über Wahrheit ist bei Habermas überhaupt die Bedingung dafür, dass ein Diskurs losgehen kann. Von daher, ich würde Ihnen in der Sache zustimmen, dass das nicht sein kann, dass man von vornherein sagen kann, hier dürfen nur vernünftige Menschen sprechen. Aber ich glaube auch nicht, dass Habermas das tut.
Für mich gibt es da eigentlich den klassischen Theorie-Praxis-Widerspruch oder die Spannung. Und die macht ja auch jemand wie Jürgen Habermas so außerordentlich interessant. Auf der einen Seite eine, würde er wahrscheinlich selbst sofort einräumen, einigermaßen idealistische Kommunikationstheorie mit einer ganzen Menge an Vorbedingungen, die erfüllt sein müssen. Und auf der anderen Seite, und das hat er ja Zeit seines Lebens auch in bewundernswerter Schärfe gelebt, vielleicht ein bisschen quer zur Sanftheit der eigenen Diskurstheorie, die öffentliche Intervention, die dann mit großer Wucht und denke an den Historikerstreit oder andere Auseinandersetzungen, mit großer Wucht geführt wird. Also das ist für mich eine eigene Spannung in dem Werk von Jürgen Habermas, der eigentlich 2 Modi kennt. Die Haltung des Kommunikationstheoretikers mit leicht idealistischer Note und die Haltung des öffentlichen Intellektuellen, der im Zweifel die Ärmel aufkrempelt.
Frau Flassbühler, der Schlusssatz Ihres Buches lautet, denn nur wo wir dem Streit erlauben, bis an die Substanz eines Verhältnisses zu gehen, kann es sich beweisen. Ist das die Grundlage Ihres radikalen Streitbegriffs, dass Sie sagen, wir müssen überall genau hinschauen, weil wir nur dann wirklich die Dinge auch bestätigen können und sagen können, wir stehen dahinter?
Das ist eigentlich ein Gedanke, den habe ich von Georg Simmel bekommen, der sich in seinem wirklich grandiosen Essay Der Streit tatsächlich auch sehr intensiv mit der Paarbeziehung und dem Streit in Paarbeziehungen beschäftigt. Und er sagt, dass eine Paarbeziehung, die den Streit vermeidet und immer so ganz zuvorkommend ist und so weiter, da sagt er, dass solche Beziehungen emotional nicht in der Tiefe verbunden sind und deshalb keinen Stoß aushalten, so formuliert er das. Und er sagt, je tiefer man emotional verbunden ist, desto mehr Streit ist eben auch möglich und dann kann sich das Verhältnis beweisen. Und für Simmel ist der Streit eine Vergesellschaftungsform. Also Streit ist für ihn etwas Produktives, Einheitsstiftendes, gerade nichts Entzweiendes. Und er begründet das damit, dass er sagt, im Streit tarieren wir Nähe und Distanz aus und wir bringen Ordnungen in eine Dynamik. Weil das kennen wir, glaube ich, alle. Ordnungen, in denen nicht gestritten wird, die neigen zur Erstarrung. Und der Streit transformiert Ordnungen, verändert sie, bringt sie in Bewegung. Und das halte ich erstmal sowohl im Privaten als auch im Politischen für unbedingt notwendig.
Vielen Dank. Das war unser Forum zum Thema richtig streiten. Wie geht das? Mit dabei die Philosophin Svenja Flassbühler, der Politikwissenschaftler Floris Bieskamp und Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler von der Universität Tübingen. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und streiten Sie gut.